Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Es gibt Momente, da fühlt sich das eigene Leben an wie ein Koffer, der nie ganz ausgepackt wurde. Wie eine Wohnung, in der noch reichlich Umzugskisten stehen. Wir leben, arbeiten, lieben, aber irgendetwas bleibt provisorisch. Als hätten wir uns in einem Hotelzimmer eingerichtet, in dem wir eigentlich nur 2-3 Nächte bleiben wollten, und plötzlich sind es Jahre geworden. Es ist das Gefühl eines Lebens im Beinahe. Beinahe angekommen, beinahe zu Hause, beinahe erfüllt. Irgendwo tief unten meldet sich dann immer mal ein leises Ziehen, das uns erinnert, da gibt's noch etwas anderes, etwas, das ruft. Etwas, das mehr nach uns selbst schmeckt, nach dem, was wir einmal werden wollten, bevor das Leben und seine Verpflichtungen begonnen haben, uns vor sich herzutreiben. Und dann steht eine Frage im Raum: Wo ist dieser Ort, an dem ich eigentlich ankommen kann? In einer Stadt, bei einem Menschen, in einer Version von mir selbst, die ich erst noch werden muss? Ums Ankommen also geht's in dieser 56. Folge von Gefühlserben. Wenn wir genauer hinschauen, hat dieser verheißungsvolle Zustand erstaunlich viele Dimensionen. Wir können in unserem Körper ankommen, in unseren Gedanken, Gefühlen und Beziehungen und ja, schließlich auch an einem Ort, den wir Zuhause oder Heimat nennen. Aber auf dem Weg dorthin gibt es eine Menge Hindernisse. Auch wie wir sie überwinden können, ist natürlich Thema. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bedanke mich wieder bei denjenigen von euch, die mir über das Spendenportal Buy Me a Coffee einen Kaffee spendiert haben. Vielen herzlichen Dank. Das ist eine tolle Unterstützung. In dieser Folge knüpfe ich an die vorige an. Darin ging's ums Getriebensein. Es ist natürlich kein Zufall, dass die Sehnsucht nach dem Ankommen oft bei Menschen besonders stark ist, die sich getrieben fühlen. Beides gehört zusammen. Je mehr wir hetzen, je mehr wir tun, je mehr wir leisten, desto größer wird die innere Leere, die Erschöpfung und damit die Sehnsucht nach Ruhe, nach Heimat, nach Ankommen. Das hat eine gewisse Tragik. Gerade das Getriebensein verhindert ja das Ankommen. Denn wer ständig in Bewegung ist, wer niemals innehält, der kann nicht spüren, wo er eigentlich ist. Der kann nicht wahrnehmen, bin ich richtig hier? Ist das meins? Passt das zu mir? Und woran erkenne ich überhaupt, dass ich angekommen bin? Bevor wir uns das genauer anschauen, möchte ich eine Vorstellung vom Ankommen beschreiben, die auf Carl Gustav Jung, den Begründer der analytischen Psychologie, zurückgeht. Individuation. Dieser Begriff hat mich immer fasziniert, weil er etwas so Bedeutendes ausdrückt. Nach Jung ist Individuation ein lebenslanger Prozess, in dessen Verlauf wir zu dem Menschen werden, der wir wirklich sind. Er meinte damit nicht einfach nur Selbstverwirklichung, sondern etwas viel Tiefgreifenderes. Bei der Individuation geht es darum, all die unbewussten Anteile in uns, unsere Schatten, unsere verdrängten Gefühle, die übernommenen Glaubenssätze unserer Familie, nach und nach kennenzulernen, sie zu überwinden und sie in unser bewusstes Leben zu integrieren. Jung war davon überzeugt, dass dieser Prozess vor allem in der zweiten Lebenshälfte geschieht. In der ersten, so seine Beobachtung, sind wir damit beschäftigt, uns in der Welt zu etablieren. Wir bauen Karrieren auf, gründen Familien, passen uns den Erwartungen der Gesellschaft an. Doch irgendwann, oft ausgelöst durch Krisen, Verluste oder ein diffuses Gefühl der Sinnleere, beginnt eine Wendung nach innen. Dann fragen wir uns, wer bin ich jenseits all dieser Rollen? Und woran zeigt sich das? Beginnen wir mit dem, was wir unsere Lebensgeschichte nennen. Was ist das eigentlich? Wir alle tragen ja eine Vielzahl von Geschichten in uns. Manche davon sind unsere eigenen Erlebnisse, unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigenen Entscheidungen. Aber viele Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, gehören gar nicht wirklich zu uns. Sie wurden uns mitgegeben, oft unausgesprochen, oft unbewusst. Es sind Geschichten über uns, die uns von unserer Familie erzählt wurden, dass wir so brave Kinder waren oder so anstrengende, so fröhliche oder stille, so fleißige oder faule, dass wir so viel Freude versprüht haben oder so viel Kummer gemacht. Aber stimmt das wirklich? Oder sind es vielmehr Zuschreibungen der Eltern oder Geschwister? War es angemessen, mich zum schwarzen Schaf, zum Sündenbock zu machen oder mir Aufgaben zu übertragen, die gar nicht meine gewesen wären? Ich erlebe immer wieder, dass KlientInnen Probleme mit ihrem Selbstbild haben, weil sie sich nie wirklich gesehen, sondern komplett missverstanden fühlen. In der eigenen Geschichte anzukommen, bedeutet daher zu unterscheiden, was habe ich selbst erlebt, gefühlt, entschieden? Und was ist eine übernommene Erzählung, ein Drehbuch, das mir auferlegt wurde? Fragen, die dabei helfen, sind diese. Wenn ich zurückschaue auf mein bisheriges Leben, wessen Erwartungen habe ich erfüllt? Wessen Wünsche? Wessen Ängste? Und wo war eigentlich meine eigene Stimme, mein eigener Wille, meine eigene Sehnsucht? Die nächste Station zum Ankommen, unser Körper. Dabei hilft uns eine Fähigkeit, die Psychologen und Neurowissenschaftler Interozeption nennen. Darunter versteht man das Vermögen, uns selbst, unsere Gefühle, unseren Körper, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere Liebe zu spüren. Nicht nur zu denken, dass es das gibt, sondern ein tiefes Empfinden dafür zu haben. Das kann uns weitgehend versperrt sein. Etwa, wenn uns im Säuglingsalter kein stabiles und nährendes Beziehungsumfeld geboten wurde. Auch Traumata blockieren diese Verbindung. Der Traumatologe Bessel van der Kolk sagt, Traumatisierte können erst genesen, wenn sie sich mit den Empfindungen in ihrem Körper vertraut gemacht und mit ihnen Freundschaft geschlossen haben. Körperliches Selbstgewahrsein ist der erste Schritt auf dem Weg zur Befreiung von der Tyrannei der Vergangenheit. Aktivieren und üben lässt sich die Interozeption durch Meditation und Körperwahrnehmung. Die Übung Bodyscan, die viele aus dem Achtsamkeitstraining kennen, eignet sich hervorragend dafür. Das ist zugleich eine wunderbare Entspannungsübung. Und dann geht's ums Ankommen in unseren Gedanken. Wir alle kennen das Stimmengewirr, manchmal Gelaber, das permanent in unserem Kopf herrscht. Vor allem, wenn wir schwierige Situationen zu bestehen haben. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun hat aus der Wahrnehmung der widerstreitenden Stimmen das Konzept des inneren Teams entwickelt. Darin gibt es klassische Rollen. Den Chef, die Chefin, den Antreiber, den Besserwisser, den Querulanten, den Ängstlichen, den Zaghaften und womöglich noch einige mehr. Wie ihr euch vorstellen könnt, verbergen sich genau hier auch Gefühlserbschaften. Denn es sind ja die Anteile unserer Vorfahren, die da auch in uns sprechen, manchmal lauthals motzen oder hinterhältig giften. Es kann sehr hilfreich sein, diese Stimmen einzeln zu identifizieren. Ein Vorschlag für einen Sonntagnachmittag. Nehmt ein großes Blatt Papier und schreibt das Thema darauf, das ihr bearbeiten wollt. Zum Beispiel, was hat es mit dem Ärger in der Firma auf sich? Dann notiert ihr die jeweilige Stimme. Zum Beispiel den Besserwisser. Wenn du nicht dauernd Fehler machen würdest, hättest du auch kein Problem. Den Antreiber. Streng dich mehr an, dann wird's schon. Den Querulanten. Das sind doch alles Loser. Den Ängstlichen. Lass es lieber auf sich beruhen. Wichtig ist dabei, nicht nur die lauten Stimmen wahrnehmen, sondern gerade auch die leisen. Dafür müssen wir manchmal etwas länger hinhören und forschen. Im Verlauf dieser Übung können wir wahrnehmen, wer da in uns spricht und ob wir diesen Stimmen wirklich folgen wollen. Die Frage, die wir am Schluss beantworten können sollten, welcher Anteil ist eigentlich meiner? Und was will ich? In der Folge geht es um das Ankommen in den eigenen Gefühlen. Wenn wir diese Stimmen wahrnehmen, welche Gefühle lösen sie aus? Negative wie Angst, Scham, Schuld, Beklemmung oder Ekel? Oder positive wie Freude, Erleichterung, Entspannung, positive Aufregung? Hier tauchen nicht selten alte Muster auf, vielleicht auch Erinnerungen an frühere Erlebnisse. Das kann sehr hilfreich sein, um die Situation und unsere Haltung darin besser zu verstehen. Dann ist es von großer Bedeutung, die Gefühle wahr und wichtig zu nehmen. Und, ja, den guten Gefühlen mindestens so viel Bedeutung beizumessen wie den negativen. Gute Gefühle sind nämlich Belohnung unseres vegetativen Nervensystems, wenn dort die Botschaft angekommen ist, wir sind auf dem richtigen Weg. Das, was wir tun, stimmt mit unseren Werten und Bedürfnissen überein. dann gibt es so etwas wie ein inneres Lächeln, ein Energiestrom, der frei durch den ganzen Körper fließt. Dann wollen wir ankommen in unseren Beziehungen. Ein Fachbegriff für die Fähigkeit, sich bewusst auf Beziehungserfahrungen einlassen zu können, ist Mentalisierung. Das beschreibt unser Vermögen, uns selbst zu fühlen und zu wissen, dass wir uns fühlen. Andere zu spüren und zu wissen, dass wir sie spüren und dabei auch noch zu spüren, dass dieser andere Mensch spürt, dass wir ihn spüren. Und schließlich zu spüren, ob dieser andere Mensch dazu überhaupt in der Lage ist. Ihr merkt schon, das gelingt nicht, wenn wir noch keinen Zugang zu unseren eigenen Empfindungen und Gefühlen haben. Erst wenn wir mit uns selbst in Beziehung sind, können wir wirklich gute Beziehungen zu anderen aufbauen. Wenn das gelingt, dann passiert etwas, das Bessel van der Kolk so beschreibt. Wenn wir das Gefühl haben, dass man uns zuhört und uns versteht, verändert sich unsere Physiologie. Wenn wir ein komplexes Gefühl artikulieren können und andere Menschen unsere Gefühle anerkennen, leuchtet unser limbisches Gehirn auf und kreiert einen Aha-Moment. Ein wichtiger nächster Schritt der Emanzipation von alten Mustern ist das Ankommen im eigenen Tempo. Vielen von uns wurde ein Tempo aufoktroyiert und vielen passiert das auch immer noch. Dieses Tempo, dieser innere Antreiber, beeil dich, sitzt tief in uns. Aber das ignoriert nicht selten eine tiefe Prägung in uns. Manche Menschen laufen schnell, springen in Neues, wechseln Räume und rollen wie andere ihre Jacke. Andere kommen langsam voran, Schritt für Schritt, dafür umso gründlicher. Unser Körper, unsere Seele, unser Nervensystem haben ihr eigenes Tempo. Und manches geht auch sowieso nicht so schnell. Heilung braucht Zeit. Integration braucht Zeit. Veränderung braucht Zeit. Und wenn wir uns ständig vorwärts treiben, kommen wir paradoxerweise nicht an. Wir rennen auf der Stelle. Im eigenen Tempo anzukommen bedeutet, ich darf Pausen machen. Ich darf Umwege gehen. Ich darf auch mal nichts tun. Ich muss nicht produktiv sein, um wertvoll zu sein. Ich darf sein, ohne zu leisten. Und das mindert meinen Wert kein bisschen. Das traditionelle Verständnis des Ankommens meint einen Ort, ein Land. Wenn wir dort hinkommen und sofort empfinden, hier gehöre ich her, hier ist mein Zuhause, hier ist Heimat. Bei Menschen, deren Familien einen Fluchthintergrund haben, kann dieser Zugang verstellt sein. Um die enorme Dimension dieses Phänomens deutlich zu machen, es betrifft fast ein Drittel der Menschen, die heute auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland leben. Denn eine unverarbeitete Migrationsgeschichte, der nicht betrauerte Verlust der Heimat, ob das Ostpreußen, Schlesien, Vietnam, Kurdistan, Bosnien, Syrien oder die Ukraine war, wird als Gefühlserbschaft mehrerer Generationen weitergetragen. Diese traumatischen Erlebnisse der Vorfahren verschwinden nicht einfach. Das wisst ihr, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört. Sie können zu einem inneren Alarmzustand führen, der unbewusst die Botschaft vermittelt, die Welt ist nicht sicher und dieser Ort hier ist nicht von Dauer. Selbst wenn die Familie physisch angekommen ist, bleibt die Seele auf der Flucht. Kinder und Enkelkinder, die selbst nie geflohen sind, fühlen eine Loyalität zur verlorenen Heimat oder zu den traumatisierten Eltern. Menschen fühlen sich nicht automatisch da zu Hause und angekommen, wo sie geboren und aufgewachsen sind. Das Ankommen in der Gesellschaft kann sich anfühlen wie Verrat am Schicksal der Familie. Diese Dynamik führt häufig zu Identitätskonflikten. Die Betroffenen fühlen sich nirgendwo ganz zugehörig, nicht in der Kultur ihrer Eltern und nicht in der neuen Heimat. Sie leben in einem permanenten Zwischenraum. Das Gefühl der Unfähigkeit anzukommen ist kein persönliches Versagen. Es ist die psychische Folge einer komplexen Kette von Verlust, Trauma und unbewusster Weitergabe, die die tiefe innere Verankerung im Hier und Jetzt blockiert. Wahres Ankommen erfordert, die Last der Vergangenheit zu erkennen und in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren. Und dann können wir schließlich in einem Raum ankommen, der wirklich unserer ist. Wie ich schon in der Folge übers Wohnen gemeinsam mit meiner Frau Dorothea erzählt habe, habe ich mich viele Jahre mit Architektur und Wohnpsychologie befasst. Seither weiß ich, welch starke Macht Räume über uns haben. Aber wir neigen dazu, diese Wirkung gering zu schätzen. Okay, in manchen Wohnungen fühlen wir uns wohler als in anderen, Aber ist das nicht einfach Geschmackssache? Ist es nicht. Unser Körper reagiert in Sekundenbruchteilen auf jeden Raum, den wir betreten. Der Blutdruck, der Puls, der Hautwiderstand, die Gehirnströme, die Atemfrequenz ändern sich. Und diese Reaktion ist vollkommen individuell und von uns nicht zu steuern. Entspannende Räume tun uns also gut. Sie beeinflussen die Gesundheit positiv. Das belegen viele Studien. Ungemütliche, chaotische, unpraktisch geschnittene oder falsch eingerichtete Räume dagegen wirken sich negativ auf unsere Verfassung aus. Sie können Dauerstress auslösen und irgendwann krank machen. Auch von Einrichtungsgegenständen geht eine Energie aus, natürlich auch von Fotos. In unserem Zusammenhang der Gefühlserbschaften, welche Dinge in eurer Wohnung sind Erbstücke? Wie fühlen sie sich an? Was passiert, wenn ihr sie mal für eine Weile in den Keller stellt oder sie ganz loslassen? Das Ankommen in einem eigenen Zuhause kann bedeuten, dass wir Dinge aus den Räumen entfernen, die uns als Stellvertreter unseres Familiensystems in ihrem Bann gehalten haben. Fassen wir zusammen. 8 Dimensionen des Ankommens habe ich beschrieben. In meiner Lebensgeschichte, in meinem Körper, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinen Beziehungen, in meinem Tempo, an meinem Ort, in meinem Raum. Das klingt nach einer langen Reise und ja, das stimmt. Es geht nicht darum, überall gleichzeitig anzukommen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder alles geschafft zu haben. Ankommen ist kein Ziel, es ist ein Prozess. Manchmal fühlen wir uns im Körper angekommen und merken gleichzeitig, dass wir in Beziehungen noch fremd sind. Manchmal sind wir ganz klar mit unseren Gedanken und dann beginnt schon wieder das Gelaber des inneren Teams. Das ist normal und vollkommen menschlich. In der Rückschau freilich wird deutlich werden, wie viel sich verändert hat. Wie viel präziser das Bewusstsein fürs eigene geworden ist. Wie viel feiner die Wahrnehmung für Körperempfindungen und Gefühle. Deswegen zählt jeder kleine Schritt. Jedes Mal, wenn wir innehalten und in unseren Körper spüren. Jedes Mal, wenn wir eine fremde Stimme in uns erkennen und entscheiden, nicht auf sie zu hören. Und all das dient einem höheren Ziel, der 9. Dimension, dem Ankommen im Selbst. Das ist der tiefere Sinn der Individuation nach C.G. Jung. Der lebenslange psychische Reifungsprozess, der Weg zur Ganzheit, auf dem das Individuum danach strebt, ein einzigartiges, ungeteiltes und vollständiges Wesen zu werden. Ankommen ist hier nicht der geografische Ort, sondern der Zustand der inneren Heimat. Es ist das Gefühl, psychisch vollständig und am richtigen Platz im eigenen Leben zu sein, geprägt von einem tiefen inneren Frieden und der Akzeptanz des eigenen Selbst. Während des Prozesses wird das Selbst zum unverrückbaren Zentrum und Fundament unserer Persönlichkeit. Wir werden nicht mehr von äußeren Turbulenzen oder der Meinung anderer bestimmt. Stattdessen entwickeln wir eine Verwurzelung im eigenen Wesen. Diese stabile innere Verankerung ermöglicht das tatsächliche Ankommen. Wir sind nicht länger auf der Suche oder auf der Flucht, sondern mit uns selbst versöhnt und stabilisiert. Das Fundament ist gelegt und in dieser Selbstgewissheit manifestiert sich das Gefühl der endgültigen Zugehörigkeit. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir während unseres Lebens eine ganz eigene Aufgabe zu erfüllen haben. Diese Aufgabe ist eher nicht, eine brave Tochter oder ein braver Sohn zu sein, der die von der Familie zugewiesene Funktion erfüllt, ihre Zuschreibungen akzeptiert, ihre Gedanken und Gefühlsmuster übernimmt und weiterträgt. Unsere Aufgabe finden wir, wenn wir verstanden haben, was die Familie an uns delegiert hatte und wir entscheiden können, ob das wirklich unser eigenes ist. In den meisten Fällen, so meine Erfahrung, nein, ist es nicht. Dann sollten wir uns auf die Suche nach diesem eigenen machen. Da wartet noch eine Menge Entwicklung, eine Menge Zufriedenheit und ein Ankommen in dem, was wirklich unseres ist. Das war die 56. Folge von Gefühlserben. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Dieser Podcast macht jetzt eine kleine Weihnachtspause. Also, ich mache eine kleine Weihnachtspause. Am 11. Januar 2026 geht's weiter. Bis dahin wünsche ich euch von Herzen eine wirklich schöne Weihnachtszeit und ein gutes, ankommen in 2026. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält ihr euch auf dem Laufenden über aktuelle Themen und Workshop-Termine oder ihr folgt mir auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Wer mir seine Wertschätzung ausdrücken und einen Kaffee spendieren möchte und gleichzeitig dabei helfen, dass dieser Podcast werbefrei bleiben kann, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. Worum geht's in der nächsten Folge? Um Sensibilität, auch um Hochsensibilität. Um die Sprüche aus der Kindheit, wir sollten uns mal nicht so anstellen, mimosenhaft, keine Heulsusen sein. Um den Unterschied zwischen empfindsam, empfindlich und kränkbar. Und um die Tendenz mancher Menschen, ihre Empfindlichkeit als Schutzschild vor sich herzutragen, um jede Kritik abzuwehren. Ein reichhaltiges Thema, also für die 57. Folge von Gefühlserben. Seid ihr wieder dabei? Das wäre cool. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.